Los. Vater, so sind wir jetzt hier zusammen vor dir und wir danken dir dafür, dass du uns dieses Vorrecht und dieses Privileg gibst. Danke dir dafür, dass wir mit der Gesundheit soweit gesegnet worden sind, dass wir es machen können, dass wir hier sein dürfen. Und ich bitte, dass du den Wilfried gesund werden lässt vor uns. Du weißt, wie er darauf angewiesen ist, dass ihm die Kräfte zur Verfügung stehen. Wir wollen für die anderen bitten, die zu kämpfen haben in dieser Zeit auch. Richte sie wieder auf und gib dir neue Kraft. Aber sei doch auch in der Krankheit ihr Halt. Wir wollen dich jetzt ganz besonders bitten, Herr. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Wir haben uns einen langen Tag hinter uns gebracht, haben uns da durchgeschlagen, durchgekämpft. Jeder hat sehr unterschiedliche Dinge erfahren und wir wollen einfach bitten und flehen, Herr, erbarme dich, dass unsere Gedanken gesammelt werden, dass sie konzentriert werden und dass sie sich wirklich auf eine Sache richten können, nämlich auf dein Wort. Und dass wir es begreifen können, dass wir es erfassen können. Ja, dass wir im Glauben weiter wachsen können, dass wir es annehmen können, dass wir es verstehen können. Weil es sind so hohe Dinge, Herr. Wir haben mehr als Mühe, dran zu kommen. Und deswegen, wir richten uns an dich, Herr, und bitten dich. Teile du jedem aus, wie es braucht. Ermutige du, erbaue du und treibe du deine Sache voran, Herr. Amen.
Amen.
So, ich war in der Vorbereitung und ich habe letztes Mal gesagt, dass wir eine Sache uns angucken wollen und die machen wollen und habe ich auch einen ganzen Teil der Vorbereitungszeit darauf verwendet. Aber dann habe ich das nochmal gelesen und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht überspringen. Ja? Da ist noch so was Wichtiges, was davor steht, das müssen wir betrachten, das müssen wir angucken. Obwohl wir schon mal kurz darauf eingegangen sind, aber mir hat es keine Ruhe gelassen und deswegen wollen wir da nochmal eins einschieben und nächstes Mal komme ich meinem Versprechen nach. Ist sowieso schwierig, gell? Ist schon ein ganzer Monat her. Mhm. Und dann davor war es wieder ein ganzer Monat.
Ich weiß gar nicht, was du versprochen hast.
Ja, deswegen. Deswegen habe ich es nicht schlimm. Wir werden es dann schon sehen. Okay, wir lesen Kapitel 19 ab Vers 1 nochmal, um den Einstieg zu finden. So, 2. Mose 19 ab Vers 1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zu dem Haus Jakob sagen und zu den Söhnen, den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Okay. Wir haben diesen Einstieg hinter uns gebracht und haben uns den näher angeschaut, betrachtet. Wie wird es aufgebaut? Wie ist Vers 1 bis 6? Wie könnten wir es überschreiben? Mit welchem Titel vielleicht? Es geht ja um den Bundesschluss. ja, der jetzt eingeführt oder der jetzt zustande kommen soll, sagen wir so. Und jetzt sind wir ganz am Anfang. Wie könnte man das überschreiben?
Die Berufung,
ja,
von Volk Israel.
Genau, die Berufung. Ja. Mhm. Also die Beschreibung der Berufung, damit haben wir das, worauf es hinauslaufen soll. Das, sagt Gott, das soll am Ende sein. Ja. Das ist eure Berufung. Da will ich mit euch hin. Und da, das wird beschrieben in Vers 5 und in Vers 6. Aber neben der geschichtlichen Beschreibung, wie sie den Weg gemacht haben, steht ja noch was davor. Ja? Und zwar in Vers 3 in der Mitte fängt Gott an zu sprechen zu Mose. Was sagt er zu ihm dort und warum ist das wichtig? Nur so ganz kurz als Einstieg, damit wir zurückkommen in die Situation hinein. Also so sollst du sagen, was soll er denn sagen ab Vers 4?
Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe.
Das ist der Text. Und was, was könnten wir sagen? Was macht Gott hier? lässt das Volk zurückschauen, zurückblicken. Ja, wir stehen jetzt an einem Punkt und er sagt, schau zurück, was passiert ist bis jetzt. Ja? Und zwei Dinge, die da herausstechen, nämlich, dass Gott sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, die Rettung, und dass er sie durchgetragen hat bis an diesen Punkt. Auf Adlerflügeln, ja. Wir haben uns angeschaut, was bedeutet das, auf Adlerflügeln. Das ist ein herrliches und wunderbares Bild.
Es ist eben interessant, Gott nennt da zwei Dinge. Das eine ist was total Konkretes, das hätte man filmen können mit einer Kamera. Mhm. Und das andere ist ein Bild, was Abstraktes und das könnte schwer sein, wenn man jetzt das Auge nicht dazu hat,
genau,
das zu sehen.
Absolut, ja, das haben wir auch gesehen. Nämlich, dass wir das auf Adlerflügeln getragen, das sah nicht unbedingt immer so aus in der Praxis. Als die Ägypter galoppiert sind, ja, sah das nicht unbedingt so aus, als ob die auf Adlerflügeln getragen sind. Aber wie Gott es dann geführt und geleitet hat, hat es dann bewiesen. Ja. Mhm. Nämlich keiner ist umgekommen, keiner wurde von den Ägyptern erwischt, vielmehr das Gegenteil war der Fall, dass Gott das ganze Heer der Ägypter vernichtet hat. Ja. Und das ist keine geringe Sache, oder? Wenn ihr einen persönlichen Feind habt und Gott den auslöscht, das ist was Besonderes, ein wunderbares Eingreifen Gottes, sage ich mal, wenn wir das mal so nehmen, ja. Wenn Gott auch ein ganzes Heer auslöscht, eine Weltmacht, dann ist das etwas, das ist etwas Außerordentliches. Erstmal sein Volk loseist aus dem Ägypten, wo es so fest war durch den Pharao, erst loseist und dann auf Adlerflügeln zu sich hinbringt. Ja, das ist so schön, dass eben auch dieses Bild mit den Adlerflügeln, das ist so etwas Vertrautes. Er sagt, ich habe euch rausgenommen und dann habe ich euch behutsam, vorsichtig und achtgebend habe ich euch zu mir gebracht. Jetzt seid ihr bei mir. Das ist so, also, versteht ihr so? Es ist etwas Besonderes. Es drückt schon wirklich viel, viel Beziehung aus. Ja, Gott sagt nicht einfach nur, ja, ich habe dafür gesorgt, dass ihr jetzt hier seid und jetzt lasst uns was machen. Es ist wirklich schon mit Beziehung, warmen, mit liebevollen Worten beschrieben. Ja. Das müssen wir immer wieder neu entdecken und müssen wir sehen.
Ich denke aber auch, dass das, sage ich mal, für die, die es erlebt haben, tatsächlich nicht so wie auf Adlerflügeln
war.
Das heißt, es müsste ihnen wirklich bewusst machen,
genau,
was da tatsächlich geschehen ist. Ne?
Genau.
Für uns ist es leichter zu betrachten, aber die, wo da drin steckt sind, ich glaube, die haben da schon.
Definitiv.
Das erinnert mich an das Bild von den Sandspuren, also Fußspuren im Schnee. Mhm. Und da kommt ja die Frage, hey, wieso hast du mich da allein gelassen, wo ich dich am dringendsten gebraucht habe? Und in Wahrheit wurde er getragen, der hat das gefragt. Ja. Und Gott ist einem so nahe und man kriegt es nicht mit.
Genau.
Das ist
deswegen, deswegen sage ich mir, deswegen brauchen wir Gottes Wort.
Mhm.
Deswegen muss es von uns von außen zugesagt werden. Und was wir heute zum Teil betrachten wollen, ist, was Gott aus uns gemacht hat und wer wir eigentlich sind. Und oftmals leben wir, oder allein von dem, was ist an dem Zeitpunkt, in irgendeinem Zeitpunkt, hat Gott euch durch das Evangelium überwältigt, hat euer Herz geöffnet, hat euch Glauben geschenkt, ihr seid zum Glauben gekommen, habt Buße getan und wisst ihr, was da alles passiert ist zu dem Zeitpunkt? Für uns, wie habt ihr das erlebt? Ihr habt das auf eine Art und Weise erlebt, das hat jeder unterschiedlich erlebt, aber was da eigentlich passiert ist in dem Moment, das ist etwas, wo so massiv ist, dass, aber wir wissen es nicht, wenn die Bibel es uns nicht sagt, weil es sich oft in diesem geistlichen Raum eben abspielt. Was halt nicht bedeutet, dass es keine Auswirkungen auf uns hat. Ja? Das nicht missverstehen. Okay, wir wollen das jetzt ein bisschen näher anschauen, da ein bisschen hineintauchen. Und eben ab Vers 5 wird eben diese Berufung Israels beschrieben. Und jetzt hier Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, über das haben wir uns ausführlich unterhalten, das brauchen wir, ja, was das bedeutet, dieses Wenn, und also diese Bedingung, die da ist und alles, was mit diesem Bund zu tun hat, ja. Dann sollt ihr, das ist an diesem Soll, sehen wir die Bestimmung, sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Dies sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Also, Vers 5 wollen wir uns heute nochmal konzentrieren. Wir haben es schon angeschaut, gell, was es bedeutet, aus allen Völkern sein Eigentum sein, obwohl ihm die ganze Erde gehört. Was bedeutet das? Haben wir gesehen. Trotz allem hatte ich so den Eindruck, ihr Lieben, das ist für uns viel zu selbstverständlich. Das ist für uns viel. Ja, natürlich, Gott gehört die ganze Erde und er kann sich nehmen, was er will. Ja, ist doch schön. Okay, Punkt. Weiter. Was ist die Tragweite? Was ist die Bedeutung dessen, dass Gott sagt, ihr sollt mein Eigentum sein? Ich habe darüber nachgedacht, mir ist dieses Bild gekommen von dem König Ahasverus. Der König Ahasverus, der war König über ein sehr großes Reich, das Persische Reich. Der kommt vor im Buch Esther. Esther Kapitel 1 und weiter. Dieser Ahasverus, der hatte einen Streit mit seiner Frau. Und wie löst man den Streit mit seiner Frau zu der damaligen Zeit, wenn man König über das ganze Reich ist? Und die nächste, ja, jetzt ist es ein bisschen vereinfacht natürlich gesagt, ja. Der Punkt ist der, als der König dann die Königin weggeschickt und entlassen hat sozusagen, er kann aus dem ganzen Reich, ihm gehört das ganze Reich, oder? Er kann sich letztendlich eigentlich irgendeine Frau nehmen, welche er will. Kann die Frau nicht sagen, keine Lust. Er ist der König, er kann machen, was er will zu dem Zeitpunkt, okay? Also ihm gehören alle, aber dann geht er her und nach einem gewissen Auswahlverfahren sagt er zu der Esther, du bist meine Frau. Versteht ihr? Genau in diesem Sinne. Ihm gehört alles. Er kann sich aussuchen, was er nimmt. Aber dann geht er her und sagt, Esther, du bist meine. Versteht ihr, was da für eine Tragweite, für eine Bedeutung dahinter steht? Da steht Beziehung dahinter. Da steckt eine ganz enge Verbindung. Da gibt es ganz, ganz viele, aber die bedeuten mir nichts. Also die bedeuten mir im Vergleich zu dir, bedeuten sie mir nichts. Ja, verstehst du? Die sind, du bist mein. Du gehörst mir. Das ist dieser Gedanke, der dahinter steckt. Es gibt zigtausende Völker auf dieser Erde. Ja? Aber Gott nimmt eins heraus. Israel sagt, du sollst mein Eigentum sein. Nicht, dass Gott nicht auch über die anderen Nationen gesprochen hat und sich ihnen zugewendet hat, ja. Aber jetzt erstmal an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, nimm du dieses eine Volk heraus und sagst, du sollst, wie wenn einer hergeht und sich eine Frau heraussucht und sagt, du bist mein. Also das ist die Bedeutung, was dahinter steckt. Und schon im Alten Testament lesen wir davon. Das, was ich heute mit euch jetzt angucken will, Ihr Lieben, das ist eigentlich, ihr wisst das alles. Und das ist, ich würde sagen, das müsst ihr eigentlich nicht dafür kommen. Aber was ich mit euch wirklich kämpfen will und ringen will, ist die Tragweite, die Bedeutung dessen zu verstehen. Denn es bin nicht ich, oder es ist kein König Ahasverus selbst, der hingeht und sagt, du bist mein. Und es ist der lebendige Gott, der hergeht und sagt, du bist mein. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied, oder? Ob da ein Sklave da ist und sagt, ich hätte gern, dass du mein bist. Oder wenn der König aller Könige sagt, du bist mein. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied, oder? Durch das ganze Alte Testament haben wir schon immer wieder bewegende Beschreibungen, unter anderem ins dritte Buch Mose würde ich gerne kurz mit euch aufschlagen, wo Gott immer wieder, das kannst du fast schwer sagen, wo sollst du überhaupt anfangen, wo sollst du überhaupt aufhören. Dritte Mose Kapitel 26, diese ganzen Beschreibungen zu entdecken und zu sehen, wie Gott sich seinem Volk zuwendet. Also 3. Mose, Kapitel 26, ab Vers 1 wird es eigentlich beschrieben. Es ist sehr ähnlich wie 5. Mose 28. Kennt ihr 5. Mose 28?
Nicht auswendig.
Nicht auswendig. Ein wichtiges Kapitel, wo ganz am Ende vom Gesetz vorgelegt wird, Segen und Fluch. Ja, eine lange Segensbeschreibung, was geschehen wird, wenn man es heilt, und eine lange Beschreibung, eine noch längere, was geschieht, wenn man es nicht heilt. Jetzt lesen wir auch hier wiederum, wenn Vers 3 heißt es, wenn ihr meine Ordnungen lebt, meine Gebote haltet, werde ich euch die Regengüsse geben zu eurer Zeit, das Land wird seinen Ertrag geben und so weiter, wird das alles beschrieben, okay? Sieg über die Feinde, Essen, Getreide wird immer noch da sein. Und dann sagt er hier Vers 11, und ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen. Schaut mal, das ist für die humanistische Seele, ist das ein bisschen schwierig, was hier steht. Und meine Seele wird euch nicht verabscheuen.
Gut zu wissen.
Das ist für uns erstmal schwer, ja. Ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und werde meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ja, wieder diese Beschreibung. Ich werde euer Gott sein. Er ist Gott über alle, oder? Ist er Gott über einen? Ist er, so wie die damals Vorstellung hatten, Israel hat seinen Gott und der ist dafür zuständig und dann die haben ihren Gott und der ist dafür zuständig, er ist eigentlich Gott über alle. Ja, das ist das. Und nichtsdestotrotz, ich werde euer Gott sein. Ich werde mich euch auf eine ganz intensive und besondere Art und Weise zuwenden. Und ihr werdet mein Volk sein, ihr werdet mir gehören. Ja, das ist etwas, wo uns immer und immer wieder begegnet. Eine sehr, sehr häufige Bezeichnung durch das ganze Alte Testament hindurch ist mein Volk. Für uns ist es so, ja, mein Volk, ist halt mein Volk. Ist halt Israel, mein Volk. Aber was ist das eigentlich? Gott nennt ein Volk auf dieser Erde seins. Schmeckt das ein bisschen, was das bedeutet? Ich kann es zu schweren Worte fassen, wie tief das ist und wie herrlich und wie wunderbar das ist. Lieben, wenn ihr, wonach streben Menschen heute? Wonach strecken sie sich aus? Da gibt es Leute, die bei Olympia mitmachen. Was geben die da dran, dieses goldene Ding dazu, den Hals baumeln zu haben? Geh doch zum Goldschmied und lass dir so ein Ding machen. Darum geht's ja nicht. Ja. Aber was sind die bereit, da hineinzustecken und um dieses Ziel zu erreichen? Wie viel mehr muss es eigentlich das Ziel von jedem Menschen sein, in diese Beziehung und in diesen Kreis von Gott hineinzukommen? Versteht ihr, was ich meine? in den inneren Kreis hineinzukommen, zu der Elite zu gehören. Es gibt nichts Größeres, du kannst nicht mehr erreichen. Was ist Ehre von Menschen dagegen? Was ist, versteht ihr, wenn wir um den weißen Thron herumstehen, was ist das alles? Was ist das alles? Wir müssen sein sein und er muss unser sein. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres. Und das ist der Kampf, den ich selber führen muss und den ihr alle mit mir führen müsst. Dass für uns das nicht selbstverständlich ist, dass wir das nicht essen wie Butterbrot. Eine ganz bewegende Beschreibung. Wir könnten da wirklich das ganze Alte Testament durchlesen, aber eine ganz bewegende Beschreibung in den Propheten, in Hesekiel. Ich hoffe, dass euer Herz ergreift, wie es auch bei mir der Fall war, weil auch hier wiederum aus Gottes Perspektive beschrieben wird. Eigentlich das, was wir jetzt gerade gelesen haben, 2. Mose. Hesekiel Kapitel 16. In anderen Worten, in einem Bild wird es beschrieben, was sich dort abgespielt hat. Schaut, Vers 1, ich muss ein paar Verse lesen, aber das macht nichts. Das ist so eine bewegende Beschreibung. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, lass die Stadt Jerusalem ihre Gräuel erkennen. Und sage, so spricht der Herr zu Jerusalem: Deine Herkunft und deine Abstammung sind aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Und du wurdest nicht mit Wasser gewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Okay, könnte ich das vorstellen heutzutage? Einige haben schon eigene Kinder in der Hand gehalten. aber unabhängig davon wissen wir sehr, sehr, sehr deutlich, was das zu bedeuten hat. Nabelschnur nicht abgeschnitten, also keinerlei Pflege. Keinerlei Pflege, ist einfach nur hingeworfen. Schaut mal, niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun. Geschweige aus Liebe. Aus Mitleid. Es spricht über die Situation in Ägypten. Ja. Das war die Geburtsstunde des Volkes Israel. Und keinerlei Erbarmen, ja, über das Volk. Es ist jung, es ist gerade eigentlich entstanden, ja. Aber
wieso in Ägypten? Das Volk hat es doch schon früher gegeben.
Ja, aber hier werden die Anfänge als Volk beschrieben. Okay. Und das ist eigentlich in Ägypten sozusagen, Ägypten ist die Wiege sozusagen. Abraham ist letztendlich der Ursprung, ja, von wo Gott einen aus dem Ganzen herausnimmt und sagt, Abraham, aus dir will ich ein großes Volk machen. Ja. Ab Genesis 12. Ja. Vorher hat er von Adam stammt die gesamte Menschheit ab und da gab es Einzelne, zu denen er gesprochen hat und die sein waren, ja, Noah, Henoch, verschiedene, ja. Aber dann nimmt Gott einen heraus, Abraham, aus dir will ich mein Volk machen, ja, und gibt ihm die Beschneidung als Bundeszeichen und so weiter, ja. Also da ist der Same sozusagen, der, ja, und dann geht es die Ägypten im Prinzip, diese die Wiege des Volkes, ja. So wird es häufiger beschrieben. Okay, schau dann weiter. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu von deinem Leben an dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber. Also es ist natürlich alles in einem Bild geschrieben, ja, also es ist klar. Gott ist nicht da auf der Welt spazieren gelaufen, kommt da in Ägypten vorbei. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Das ist wunderbar, gell, Gottes Wort. Er ruft nicht den Krankenwagen, sondern er spricht einfach nur, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben und wachse wie das Gewächs des Feldes. Und du wuchstest daran und wurdest groß. Gelangt es zu höchster Anmut. Die Brüste rundeten sich und dein Haar wuchs reichlich. Aber du warst nackt und bloß. Also das bedeutet, dass keiner, dass sie
Im Prinzip eigentlich, dass sie unverheiratet war.
Hier weiterlesen. Und ich ging wieder an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe, und ich bereitete meinen Gewandzipfel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Also das bedeutet, er nahm sie zu sich, und sie wurde seine Frau. Ja? Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir. Seht ihr, das beschreibt jetzt, wo wir sind, oder? In Bundesschluss. Sinai. Ja? Und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr. Jetzt ist Hochzeit. Also du kannst sagen, Sinai ist Hochzeit. Und ich wusch dich mit Wasser, spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Schaut mal, wie er jetzt mit dir umgeht. Und ich bekleidete, also allein das Mitleid schon, das er hatte und wie er sich erbarmt hat, aber jetzt weiter. Und ich bekleidete dich mit Buntwirkerei und beschuhte dich mit Delfinhäuten. Ich umwand dich mit Büsus und bedeckte dich mit Seide. Also nicht beim Kick einkaufen oder beim, sondern mit Seide, ja, mit Büsus, mit all diesen Dingen. Ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Spangen um deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals. Und ich legte einen Reif an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an und deine Kleidung bestand aus Büsus, Seide und Buntwirkerei. Und du aßest Weizengrieß und Honig und Öl. Alles Luxusgüter, also wir würden sagen heute Roastbeef und was auch immer. Ja. Und du warst sehr, sehr schön und warst des Königtums würdig. Und dein Ruf ging hinaus unter die Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen. Wodurch? Interessant. Durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr, Herr.
Aber, versteht, ich meine, du machst dir immer viel Gedanken, welche Bilder du wählst. Wenn ich meinem Kind irgendwas über mich veranschaulichen will, dann überlege ich mir, welches Bild geeignet ist und welches passend ist. Er wählt hier ein Bild, wo eine tiefe, innige Beziehung von einem Mann letztendlich zu einer Frau. Ja, also eigentlich zuerst einem Baby und dann einem Herangewachsenen zu einer Frau. Wählt er ganz bewusst, um auszudrücken, was für tiefe Empfindungen er dafür, für dieses Volk hat. Es ist außerordentlich. Und dann ist natürlich, allein da sind wir schon völlig eigentlich von den Socken, was Gott tut, was er macht, weil er hat Gott dieses kleine Wesen, dieses kleine Ding nötig? Ganz offensichtlich nicht. Er hat es nicht nötig. Und dann, wie die zweite zu lesen, das ist, was das Volk daraus gemacht hat. Da heißt es, aber du vertrautest auf deine Schönheit und du hurtest auf deinen Ruf hin und dann also wendet sich von Gott ab und sucht andere Liebhaber. Es ist da wirklich, da sträuben sich die Rückenhaare. Also es wird, boah. Und dann noch viel mehr, wie Gott nicht hinten rüber wirft, sondern sich trotzdem wieder erbarmt. Gericht, ja, aber sich trotzdem wieder erbarmt. Das ist unfassbar. Und wenn wir im Alten Testament schon solche Beschreibungen haben, ihr Lieben, was sollen wir dann sprechen, was sollen wir dann reden, wenn wir ins Neue Testament kommen? Wovon spreche ich? Müssen wir so sagen, das Volk Israel, wie wir es auch hier jetzt gerade gesehen haben, das war ein Volk, wo zum Großteil verstockte Herzen hatten, immer in die falsche Richtung gelaufen sind, Gott nicht liebten. Was sollen wir jetzt sagen, da wo Gott sich über uns erbarmt hat, uns Augen gegeben hat, sein Evangelium zu erkennen und ein Herz gegeben hat, wo er sagt, da lege ich mein Gesetz, meine Gebote, lege ich dort hinein. Etwas ganz Neues, das uns gemacht hat, seine Kinder. Was sollen wir jetzt sagen? Ich will ein paar Texte mit euch anschauen, die mich absolut erstaunen. Und wo ich möchte, dass Gott uns Gnade schenken möge, damit dass wir ein bisschen was davon erkennen und begreifen dürfen, mit wem wir es zu tun haben. Und Johannes 10, so wunderschöne Beschreibung. Hirte, Schafe, hier sehen wir, es sind ganz verschiedene Bilder verwendet.
Das geht immer um diesen Gedanken. Ihr seid aus allem heraus, seid ihr mein Eigentum. Das Thema ist so weit und so umfassend. Das ganze Thema der Erwählung spielt da ja rein. Ja. Das könnte man ausführlich betrachten. Aber das lassen wir heute mal außen vor. Johannes 10 hier, und ihr kennt das, werden wir nicht durchgehend lesen, sondern immer wieder nur auf ein paar Aspekte eingehen. Aber Vers 1 zunächst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Okay. Ihr könnt euch vorstellen, die Schafe sind eingezäunt, sind sogar in einem Gebäude meinetwegen drin, ja. Oder zumindest mit gewissen Mauern. Und sagt, da gibt es einen Weg, der ist vorgesehen, das ist die Tür. Aber wenn man keinen Schlüssel hat, dann kommt man schwer da rein, oder? Als Dieb. Da muss man einen anderen Weg wählen, oder? Jetzt über die Mauer hinüber. Okay, was Jesus hier ausdrückt und sagt, ist, wenn ich über den vorgesehenen und über den legitimen Weg komme, den Gott gezeigt hat und den Gott bestimmt hat, wenn ich auf dem Weg zu dem Volk komme, oder auf diese, der hat keinen Anspruch, der Hirte zu sein, sondern der ist ein Dieb und ein Räuber, ist ein Verführer, ein Irrlehrer. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Okay. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Seht ihr das Ganze? Seht ihr das Bild, das gezeichnet wird? Ein, kannst du dir vorstellen, ein riesiger Schafstall mit Hunderten von Schafen. Okay, aber von denen gehören nicht alle ihm. Ja, das heißt, er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Heinz, Wilfried, Joni, Christoph, kommt heraus.
Das ist schon wieder die gleiche persönliche Beziehung, wie sie in anderen Kapitel auch schon beschrieben ist.
Ja.
Du bist.
Genau. Ja. Und er ruft und Schaf hört seine Stimme. Was passiert?
Jetzt marschiert raus.
Und er ruft die Schafe und führt sie heraus. Die hören seine Stimme. Oh, jetzt muss ich migrieren. Kennen die Stimme genau. Und woher kennen sie sie? Was sagt Jesus an anderer Stelle in Johannes? Er sagt, jeder, der vom Vater gelehrt ist, der kommt zu mir. Oder sagt anders, wenn ihr meinen Vater lieben würdet, würdet ihr mich lieben. Sie sind von Gott gelehrt, Gott zeigt ihnen das, Gott offenbart es ihnen. Und wenn er kommt und etwas sagt, dann ist es, als ob sie, kennt ihr so manche Beziehungen, du bist seit 2 Minuten zusammen und denkst, du kennst dich schon 3 Jahre. Es gibt so, wo die Beziehung sofort da ist. Ja? Das ist mit Jesus bei und seinen Schafen. Jesus kommt und sobald er sie ruft, es ist, als wenn eine Vertrautheit da. Ja. Sie kennen ihn. Mit Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden von ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Weiterlesen. Vers 11 kennen wir alle, gell? Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 14 nochmal. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Das ist so der große Kontrast zu, wenn Jesus, oder wenn welche dann am Ende stehen werden, an der Tür klopfen werden und Jesus ihnen sagt, ich habe euch nie gekannt. Okay, stellt euch das vor, ihr seid tot, ihr seid gestorben und dann geht ihr hin zur Tür, bildlich gesprochen. Und ihr wollt hinein in die Herrlichkeit. Ihr wird geöffnet. Ja, wer seid ihr? Das ist wie, wenn du auf eine Geburtstagsfeier gehst. Ja, du klingelst und du denkst, es wird dir aufgemacht und darfst reingehen. Ja. Und dann wird geöffnet. Irgendjemand steht da, den kennst du gar nicht. Und der sagt, ja, wer bist du? Nie gekannt. Raus mit euch. Ihr habt ja nichts verloren. Boah, aber das ist hier genau das Gegenteil, ihr Lieben. Schaut mal. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Ist gut, dass unser Hirte uns kennt. Boah. Und die Meinen kennen mich. Aber jetzt schaut mal, was. Das ist eigentlich
das dürfte eigentlich nicht in der Bibel stehen, wenn ich es nach meinem Gefühl so sagen würde. Weil es ist doch maßlos übertrieben. Schaut mal jetzt hier. Ich kenne die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Hey, sorry, also wenn ihr das ganze Johannes-Evangelium durchgelesen habt, dann werdet ihr wissen, es gibt nichts Engeres und nichts, was näher ist als Jesus und der Vater. Er sagt, ich tue alle Zeit den Willen meines Vaters. Ich kann gar nichts anderes tun. Alle Zeit habe ich ihn vor Augen. Und er wird mir größere Werke zeigen als diese, damit ihr euch wundert, ja. Und ich kann immer nur das, was der Vater tut, das tue auch ich. Und die Juden sind so genervt, dass sie ihn töten wollen deswegen, Johannes 5. Ja? Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum suchten nun die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht alleine Sabbat aufhob, sondern Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst so Gott gleich machte. Und Vers 19, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Könnt ihr es von eurem Leben sagen, oder? Ich kann nichts machen, außer das, was ich sehe, was Gott macht, das mache ich auch. Das ist so eine Latte, versteht ihr, was ich meine? Denn was der tut, das heißt, was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Der wird ihm größer werden. Zeigen, was ich vorhin gesagt habe. Also, versteht ihr, wenn ihr das ganze Johannes-Evangelium gelesen habt, bis an diese Stelle, der sagt, es gibt nichts Engeres, es gibt nichts, was näher zusammen ist als Jesus und der Vater. Aber er stellt es hier, er sagt, ich kenne sie, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Das ist unbegreiflich, oder? Es ist so. Wie gesagt, wenn Gott es nicht entschieden hätte, dass sie hier reinstehen, würde ich sagen, das ist maßlos übertrieben. Aber er schreibt es, da ist eine Wahrheit dahinter. Die Verbindung, die wir im Glauben zu Christus haben, zum Vater dadurch auch haben, ist unbeschreiblich tief. Aber wie du es vorher gesagt hast, oder? Das fühlt sich nicht unbedingt immer so an, oder? Man sieht es oftmals irgendwie nicht. Deswegen müssen wir es glauben. Was sagt Paulus? Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir wandeln nicht durch Schauen, glaube ich. Zweiten Korintherbrief. Es sind so tiefe Beschreibungen, das ist erstaunlich. Johannes 14, Vers 23. Wiederum so ein Vers, wo du sagst, Jesus, Vers 23 oder Vers 22, das ist die Frage dazu. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Oh, bei dem ist schon gedämmert ein bisschen, ja. Jesus offenbart sich deinen Jüngern ein bisschen anders als der Welt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Das ist übrigens interessant, gell? Die Leute immer sagen, ja, was ist dann, wenn man erwählt ist und wenn man dann sozusagen nicht verloren gehen kann? Ja, was ist ja dann? Dann kann man ja leben, wie man will. Was sagt Jesus hier? Wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten. Ja. Das wird sichtbar sein in seinem Leben. Das wird nie ohne Frucht sein. Jesus sagt nicht, er wird vollkommen einen Lebenswandel führen. Das ist nicht die Aussage. Aber er wird sein Wort bewahren und er wird es ernst nehmen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und ihr wisst, was das alles mit der Wohnung zu tun hat? Ja, Zelt der Begegnung, Tempel, Wohnung Gottes bei den Menschen. Das ist uns bekannt, gell? Das ganze Konzept. Ihr Lieben, ich weiß, dass wir von der Theorie her viele Zusammenhänge verstanden haben. Aber schmecken wir die Bedeutung? Schmecken wir die Bedeutung? Ihr Lieben, wenn wir Jesus, das ist ganz interessant, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber Matthäus 5, Vers 7, der Bergpredigt, verklickert Jesus den Jüngern so nebenbei was. Neben all dem anderen, was er zu sagen hat, spricht der Gott permanent an als euer Vater im Himmel. Aber das ist nirgends so konzentriert wie in dieser Bergpredigt. Oder dann in Vers 6 ermutigt er sie sogar und sagt dann auch, Kapitel 6, Vers 9, wo er sie dann lehrt zu beten. Und auch das ist für uns so, kennen wir. 6, Vers 9. Unser Vater. Liebens, ist Gott der Schöpfer? Sagen wir so. Ja, ist klar. Ist er der König? Ist klar. Hat er alle Macht zu tun und zu lassen, was er will? Ja. Ist er Vater? Ich meine, Lieben, was ist ein Vater? Gibt's für euch einen Unterschied zwischen Bundeskanzlerin Merkel und eurem Vater? Versteht ihr? Ich meine, Vater, was das bedeutet. Vater. Für uns ist so, ja, Gott ist unser Vater. Ja, als ob das selbstverständlich ist. Sucht es mal in irgendeiner Religion. Als ob das normal ist. Wer ist Gott? Gott ist es. Er ist der Schöpfer, der das Universum durch Worte erschafft. Versteht ihr alles? Wie lange braucht man, um ein Haus zu bauen? Wie lange sitzen wir uns hin und arbeiten und tun und machen und allein Projekte wie, was ist Stuttgart 21, wo sich so viele Leute zusammentun mit so viel Technik und über einen Zeitraum von Jahren hinweg etwas machen. Und Gott spricht und es ist da. Und er ist, was? Vater? Versteht ihr, warum die Juden sich ärgern, warum sie sich aufregen, wenn Jesus sagt, er ist mein Vater? Es ist alles andere als selbstverständlich. Gott ist heilig und er ist abgesondert von den Sündern. Er hat nicht einfach eine unmittelbare Beziehung zu den Menschen. Da sind Vorhang und da sind Mauern und da ist alles abgegrenzt, da kann man nicht hin. Vater. Ihr Lieben, das ist so unbegreiflich. Da brauchen wir Zeit, um das zu verstehen. Wir brauchen Glauben, um es zu verstehen. Und es ist nicht nur das, ihr Lieben, nicht nur das, sondern es ist, wisst ihr, wie Jesus in seiner tiefsten Stunde, wie er zu seinem Vater spricht. Markus 14 ist das. Kennt ihr auch gut. Und das ist für uns dann sogar wo wir uns auch zu, nicht ganz zu Unrecht etwas scheuen, sage ich mal. Markus Kapitel 14, da heißt es in Vers 34, nein, Vers 36, Entschuldigung. Also Jesus fällt auf die Erde nieder, betet und er sprach, Abba, Vater. Dieses Abba, das ist, hier steht bei mir nur auch wiederum Vater, aber es ist mehr eigentlich als Vater, ja, weil es ist hier so, im Griechischen, wahrscheinlich hat das Schreiber kein richtiges Wort gefunden, um es auszudrücken, weil Abba ist nicht griechisch, das ist aramäisch. Deswegen benutzt er Abba und dann Vater. Vater ist bekannt, einfach wie bei uns Vater, ja. Aber Abba, das ist etwas, was eben ein Sohn zu seinem Vater sagt, also Papi. Papa.
Aber geliebter Vater.
Ja, aber geliebter Vater, das ist wieder so, weißt du, es ist ein Unterschied, wenn du zu deinem Vater sagst, wenn du ihn mit Vater anredest oder wenn du Papa sagst, oder? Also, oftmals ist es schon ein Unterschied. Vater ist somit mehr mit Respekt. Er ist ein bisschen noch distanziert, ein bisschen. Aber Papa, das ist so vertraut, das ist so nah, das ist so eng, dass es bei mir, wenn ich Gott mit Papa anreden soll im Gebet, das ist für mich, nein, Gott ist Gott. Gott ist nicht einfach nur, ist wie ich. Versteht ihr? Gott ist meilenweit über mir. Aber das ist ein Wunder und das ist ein etwas Unbeschreibliches, auch wo ich kein Freund davon bin, ist, wenn man das so flapsig und so cool, ah, das ist mein Papi. Ihr Lieben, da muss etwas in uns. Das ringt alles in uns, versteht ihr? Eigentlich kann ich es nicht, aber ich weiß, ich darf es. Aber wie? Das ist die große Frage. Oder andere Frage, können wir das machen? Jesus kann das machen, dass da die Beziehung so eng ist, das wissen wir. Aber können wir das machen?
Römer 8, 15.
Also Römer 8, Vers 15. Und die entscheidende Frage für mich ist auch, wie kann das sein? Ist es, wenn ein Mensch da ist, der Gott nicht kennt, der auf seine Gebote mit Füßen tritt, der getrieben von seinem Fleisch lebt, wenn der Gott seinen Vater nennt, ist das Gotteslästerung?
Ja.
Ja, ist Gotteslästerung. Ihr Lieben, wie kann ich dann, der ich auch ein Sünder bin, also von meiner Natur her, von meinem Ursprung her, der ich ein Sünder bin, wie kann ich sagen, aber Vater? Also Römer 8, Kapitel 8, Vers 15, wie gesagt. In Vers 14 heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Vertraute Worte. Was heißt das? Was haben wir nicht empfangen? Was war früher und was ist jetzt?
Früher war auch ein Geist zuvor.
Ja? Ein Geist der Furcht, oder was? Ja, was heißt das? Hat Gott uns, also der Heilige Geist war es nicht, oder? Ist der Heilige Geist ein Geist der Furcht in dem Sinne? Nein. Also, was ist es denn? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Ja, ist gut. Wieder zur Furcht. Also, das heißt, es gab irgendwann mal einen Zustand der Furcht, oder? Wann war das? Im ganzen Kontext her? Zu der Zeit, als wir unter dem Gesetz waren, oder? Und als wir im Fleisch gelebt haben und unter dem Gesetz waren. Hatten wir da Grund, Gott zu fürchten? Hatten wir Grund, Angst zu haben? Allerdings. Aber wie jetzt sagt er, der Heilige Geist, den wir jetzt empfangen haben, das ist nicht ein Geist, der wieder in diese Knechtschaft, unter dieser Knechtschaft ist und uns wieder ein Geist der Furcht vermittelt, sondern es ist ein Geist der Sohnschaft. Es ist ein Geist der Sohnschaft, den wir empfangen haben, und in dem rufen wir Abba, Vater, Papa. Also allein von dem Text könnten wir die Frage schon beantworten, aber wir gehen nochmal in Galater kurz hinein, Galater Kapitel 4. Es ist sehr, sehr, sehr ähnlich, der Gedankengang. Paulus beschreibt, wie hier unser ursprünglicher Zustand war. Sagt Galater 4, Vers 3. So auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt, Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, kennen wir, gell? Geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Damit wir, jetzt kommt wieder dieser Begriff, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, weil Gott euch zu seinen Söhnen gemacht hat, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Ihr Lieben, wie ist es möglich, zu Gott Papa zu sagen? Ohne Gotteslästerung zu betreiben.
Nur durch seinen Geist.
Nur durch seinen Geist. Das ist wichtig, das zu sehen. Wenn Gott seinen Geist nicht geben würde, wäre es Gotteslästerung. Aber es ist es nicht. Wenn wir, Voraussetzung ist, wenn das auf uns zutrifft, wenn wir tatsächlich Söhne sind. Wichtig. Wir haben gesehen im Alten Testament, dass es nicht möglich war. Gott hat eine große Liebe zu seinem Volk, aber das Volk läuft ständig in eine andere Richtung. Und es war, letztendlich hat es nicht funktioniert, dass sie dieser Berufung gerecht werden, oder? Hat es mit dem ganzen alten Bund zu tun. Hat der alte Bund funktioniert? Hat er geklappt? Wir haben gesehen, dass er nicht funktioniert hat. Was war das Problem? Können wir wiederum mit Römer 8 beantworten. Was war die Schwierigkeit?
Geist hat gefehlt.
Der Geist hat gefehlt. Also, das bedeutet, eine Seite war Geist und die andere Seite war Fleisch. Also, das ist wie, sage ich immer, ja, wenn man zwei Sachen, die einfach nicht zusammenzukriegen sind, miteinander verheiraten will. Das geht nicht. Magnet.
Tee und Rum.
Ja, das vermischt sich. Das vermischt sich, ja, aber wenn du ein Magnet hast, ja, und die mit der umgedrehten Seite zusammenkriegen willst, dann geht es nicht. Es wird immer weggehen voneinander. Funktioniert nicht. Was hat Gott dementsprechend getan? Zwei Dinge hat er getan, die dieses Problem lösen. Das erste:
seinen Geist an sein Volk weitergegeben.
Das ist das zweite.
Okay.
Was ist das erste, was er davor getan hat oder tut? Auch Bestandteil des neuen Bundes.
Er macht ihn einseitig.
Ja, er macht ihn einseitig, das ist der Charakter. Aber aus dem Fleisch heraus ist was gewachsen. Was wächst aus dem Fleisch? Permanent.
Sünde.
Sünde. Also das muss auch beseitigt werden. Okay, das ist Schritt 1, Beseitigung der Sünde, indem Jesus auf dem Kreuz gestorben ist. Das ist Schritt 2, dass er seinen Geist in unser Herz gegeben hat. Beides. Es geht, kannst du keins von den beiden weglassen. Wenn er einfach nur seinen Geist hineingibt, das geht nicht, weil es nicht bereinigt. Gottes Geist kommt nicht einfach in ein, wie soll ich sagen, schmutziges, in ein fleischliches Herz hinein, ohne dass da Sühnung geschehen ist, ohne dass da Rechtfertigung geschehen ist. Das hängt miteinander zusammen. Das können wir nicht trennen. Aber genauso ist nirgendwo, wo Gott einfach vergibt und einfach die Sünde zudeckt, aber der Geist nicht kommt. Okay? Es muss gefüllt werden, sonst geht es wieder von vorne los. Sonst ist er immer noch im Fleisch und lebt immer noch das gleiche rebellische Leben Gott gegenüber. Hasst seine Gebote, lehnt sich gegen ihn auf. Und das ist extrem wichtig. Bei wem das nicht geschehen ist, ihr Lieben, der mag sich in Gott basteln, der mag ihn anbeten, der mag vielleicht sogar außergewöhnliche Erfahrungen haben, Wunder oder irgendwas erleben. Von was soll ich einem Leben erzählen? Aber bei wem das nicht passiert ist, der ist immer noch ein Gotteshasser, der ist immer noch ein Feind Gottes, weil er nicht versöhnt ist und weil er seinen Geist nicht hat. Was steht in Römer 8? Deswegen sage ich, das ist alles, was ich euch jetzt sage, wisst das, aber es ist trotzdem so wichtig, dass es sich bei uns verwurzelt, dass wir das Römer 8, sagt Vers 8, die aber im Fleisch sind, die können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das ist entscheidend. Gott wendet sich keinem Menschen zu, wo diese Brücke nicht da ist. Deswegen habe ich das auch am Sonntag gesagt. Der einzige Mittler zu Gott ist Christus. Und sein einziger Stellvertreter auf Erden ist der Heilige Geist. Also kein Mensch, keine Institution oder Hierarchie oder was auch immer. Der einzige, der uns zu Gott bringen kann, das ist Christus. Und der ihn auf dieser Erde vertritt. Jesus sagt, ich werde einen senden, ich gehe hin und sende ihn, das ist der Heilige Geist. Und es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Verbindung. Es gibt nur das. Und Christus selber ist aufgefahren in den Himmel, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und sein Geist ist auf dieser Erde. Ihr Lieben, wie wichtig ist der Heilige Geist für uns? Schon gut, wenn man den hat, gell?
Ohne den geht's nicht.
Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Gar nichts. Deswegen ist Pfingsten für uns ein wichtiges Fest. Also je mehr ich in diese Dinge hineinwachse und verstehe, desto mehr merke ich, das ist so wichtig, das ist so entscheidend. Aber was für mich auch entscheidend ist, und das ist etwas, wo ich den Schwerpunkt drauf heute legen möchte, es ist ein Unterschied, ihr Lieben, und ich schließe damit ab, es ist ein Unterschied, ob ich man kann sehr viel über Gott wissen oder man kann Gott kennen. Wisst ihr, dass es ein Unterschied ist? Wie viel Weißt du über Gott und über das System, wie der Glaube funktioniert? Und inwiefern kennst du Gott? Bist du vertraut mit Gott? Versteht ihr, Lieben? Gott hat alles gemacht. Er hat den Weg gebahnt. Er hat Versöhnung geschenkt. Er hat den Heiligen Geist geschenkt. Frage, ihr Lieben, wo und wie leben wir? Wir haben einen Zugang bekommen zu Gott. Ist er da? Ist es etwas, was begangen wird? Ist es ein Weg, der ausgetrampelt ist? Kennen wir Gott? Oder wissen wir viel über Gott? Lieben, können wir das sagen? Er ist mein Gott. Er ist nicht irgendein Gott, sondern er ist mein Gott. Er ist mein Jesus. Und das ist so ein himmelweiter Unterschied. Und deswegen gibt es viele, die über Christus reden können und die dir sogar den Glauben erklären können und die ganze Lehre richtig erklären können. Aber ich frage, kennst du Gott? Kennst du ihn? Weißt du, wovon du sprichst? Oh, wie wichtig ist das? Eine Stelle zum Abschluss, 1. Korinther Kapitel 6. Und das ist wieder ein Vers. Ich würde sagen, du musst ihn wieder ausklammern. Wenn der Heilige Geist ihn nicht selber hineingeschrieben hätte oder ihn aufgenommen. Ab Vers 12, diese haben wir schon mal beim Männerabend, haben wir den schon mal ein bisschen angeschaut, deswegen muss ich nicht ganz ins Detail hineingehen. Aber für alle, die es vielleicht auch nachhören, sind nicht nur Männer. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also wir haben da die Korinther schreien, ja, die auf ihrem Recht pochen, oder auf ihrer Freiheit beharren. Alles ist erlaubt. Was uns sehr erstaunt ist, dass Paulus das erstmal gar nicht aufhebt, sondern nur sagt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, sagt Paulus. So. Es ist wiederum jetzt, was hier kommt, so lese ich es, verstehe ich es, ein Zitat von den Korinthern. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott wird aber sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Was ist die Aussage dahinter? Wenn wir ein bisschen weiterlesen, worum geht es? Paulus sagt daraufhin, der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn, der Herr für den Leib. Also worum es eigentlich geht, ist das Thema Hurerei. Wenn wir den ganzen Text hier durchlesen, geht es um Unzucht, um Hurerei, um all diese Dinge, okay? Es geht eigentlich nicht ums Essen. Es ist ein Sprichwort. Was soll das ausdrücken? Die Speisen sind für den Bauch, der Bauch für die Speisen. Selbst entscheidend, aber jetzt. Gott wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Was bedeutet das? Wie wichtig ist der Bauch und die Speisen?
Vergänglich.
Also, ist nicht arg wichtig. Ja? Man braucht es zum Leben, aber es ist nicht arg wichtig. Worauf haben die Korinther das bezogen? Auf die Hurerei. Er hat gesagt, das ist alles, geschieht alles nur mit dem Leib. Ja? Aber Gott wird den Leib zunichte machen, deswegen ist es nicht so entscheidend. Das ist wie essen gehen. Ja? So war ihre Einstellung. Ja, das ist alles vergänglich. Das hat keinen Ewigkeitsbezug. Paulus sagt, oh doch! Der Leib ist wichtig. Schaut mal, Gott aber hat den Herrn auferweckt. Ja, er hat ihn nicht einfach nur geistlich auferstehen lassen. Sein ganzer Leib ist auferstanden. Gott hat ihn leiblich auferstehen lassen und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Sagt er, euer Leib, der ist nicht völlig egal. Gott wird uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wisst ihr nicht, dass die zum Leib Christi gehören? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und sie zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall! Und jetzt macht er ihn einen anderen Aspekt noch bewusst. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wisst ihr, was ihr da für eine Verbindung eingeht? Das heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Jetzt Vers 17, schaut euch das an. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Könnt ihr das begreifen? War alles klar, oder? Wer sich.
Also er nimmt da dasselbe Verb.
Dasselbe Bild, ja, das Anhängen. Kennt ihr ja aus Genesis 2. Der Vater wird ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen, wird seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Kurz beschrieben, was bedeutet das? Einer wird wird Vater und Mutter zurücklassen, wird eine Frau heiraten, wird eine Beziehung zu ihr eingehen und sie werden ein Fleisch werden. Sie werden die intimste Verbindung eingehen, die menschlich möglich ist. Okay? Und er sagt, überträgt es hier in einen geistlichen Bereich. Und er sagt, wer aber dem Herrn anhängt, wer Gott geheiratet hat. Versteht ihr, was ich meine? Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Könnt ihr es begreifen? Könnt ihr es vorstellen? Ein Geist mit dem, der alles gewirkt hat, der alles geschaffen hat, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, der nicht ein Haar von dir zum Boden fallen lässt, ohne dass du es weißt und so gewollt hat.
Ich tue mir ein bisschen schwer, da das, weil Paulus das so stark auf den Leib bezieht. Und also wenn da jetzt Leib steht, dann habe ich den physischen Körper.
Genau, ist auch so.
Genau.
Ja?
Und wenn er sagt, okay, unsere Leiber sind die Leiber Christi, und wenn er da vom physischen, also das ist fast schon so schwer zu verstehen, wie, okay, Neugeburt heißt, ich muss wieder zurück in den Leib meiner Mutter. Was auch komplett ist.
Ja.
Und wie soll, okay, mein Leib, okay, da heißt es, ich stelle jetzt meinen Körper, das heißt die 200 noch irgendwas Knochen und Muskeln und alles, okay, passt, du darfst das verwenden. Und wenn der Kreuzbandschari geht, ja, dann ist das halt, weil du das so wollt, aber es ist eh alles deins. Aber im Vergleich zum Geist ist doch der Leib vernachlässigbar.
Das könnte man denken, ja. Aber der Paulus argumentiert eben genau hier dagegen, wo er sagt, die geistliche Dimension, die wird ja hier sehr, sehr deutlich in Vers 17. Aber die körperliche, das kann man nicht einfach trennen. Versteht ihr? Man kann nicht einfach trennen und sagen, das ist der Geist und das ist der Leib und das sind zwei separate Dinge. Gott hat den ganzen Menschen erlöst. Versteht ihr das? Er hat den ganzen Menschen und mit Leib und Seele gehören wir ihm. Das macht er jetzt hier deutlich. Schaut mal. Hier in Vers 18 nochmal eine ganz klare Aufforderung und sagt, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. So, das ist nochmal ein bisschen, müsste man, das ist jetzt aber nicht unser Thema jetzt gerade, deswegen überspringen wir das kurz. Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Okay, der Leib wird zwar vergehen, das bedeutet aber nicht, dass er unwichtig ist. Gott sagt, er hat den Leib samt Seele und Geist hat er erlöst und gehört ihm. Und deswegen können wir es nie trennen, können wir nie sagen, das ist unwichtig, was passiert. Aber das, worum es mir geht, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat Wohnung in uns genommen. Wenn es wahr ist. Die Frage müsst ihr bei euch beantworten. Kann es wirklich sein? Stimmt es? Wenn es nicht stimmt, dann hängt euren Glauben an den Nagel. Wenn es stimmt, dann müssen wir nachdenken. Dann müssen wir uns überlegen, was das heißt. Das ist so tief und das ist so, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ihr Lieben, ich wünsche, dass wir das mehr begreifen können und dass wir uns hüten davor, dass wir Menschen sind, die kopfmäßig so viel begriffen haben, so viel richtige Antworten geben können. Ja, ich stelle mal wieder Fragen. Das ist gut, wenn ihr die richtige Antwort wisst, perfekt. Wieder. Warum geht's nicht? Kennst du Gott? Kennst du ihn? Und das hat durchaus, ich bin überhaupt kein Freund von einem Erfahrungskristentum. So, weißt du, Gott hat zu mir gesprochen. Und dann liest du in der Bibel, es steht was komplett anderes. Ja, was dem widerspricht eigentlich. Oder ich habe Gott so und so erlebt und deswegen kann man daraus eine Theologie machen. Das ist gefährlich. Wir müssen uns von der Schrift her ausrichten und leiten lassen. Das ist was uns prägt. Aber es gibt genauso dieses tote Christentum, das alles richtig weiß, das alles buchstabieren kann, aber das Gott nicht kennt. Und da habe ich Sorge, dass die eines Tages klopfen werden und sagen, ja, ja, da sind wir. Wir haben ja in der Bibel von dir gelesen. Und ich sage, aber ich kenne dich nicht. Das bedeutet nicht, dass aus echtem Glauben wird das wachsen. Ja, das bedeutet nicht, dass es da wieder eine Unterscheidung gibt dazu. Aber lasst uns uns ausstrecken. Lasst uns Gott suchen. Lasst uns im Glauben ihn erkennen. Lasst uns ihn lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Es gibt kein höheres Ziel für uns. Nichts Besseres. Du hast uns erlöst, du hast uns befreit von der Herrschaft des Fleisches und unseres Gesetzes und des Gesetzes, das über uns geknechtet hat und uns beherrscht hat, als wir deine Feinde waren. Du hast Jesus auf diese Erde gesandt. Er hat dieses ganze Evangelium, das alles, was im Evangelium beschrieben wird, hat er bewirkt, vollbracht, ist wiederum aufgefahren zu deiner Rechten sitzt er nun. Und er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, den gesandt. Ich danke dir für jeden Einzelnen, jetzt aus dieser Runde, auch aus unserer gesamten Gemeinde, auch darüber hinaus, wo dieser Geist Wohnung genommen hat. Vater, vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du uns nicht uns selbst überlassen hast. Dass du so groß dein Erbarmen über uns gemacht hast und dass wir ein Geist letztendlich sogar mit dir sein dürfen. Wer wollte es beschreiben? Wer wollte es in Worte fassen? Wer wollte die geeigneten Begriffe finden, Herr, die es uns klar machen? Es ist zu groß, zu herrlich, zu weit weg von uns. Herr, aber damit wollen wir nicht uns zufrieden geben. Damit wollen wir nicht aufgeben. Sondern wir wollen dich bitten, Herr, schenk uns Augen, das zu sehen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist unsere tote Leben lebendig machst. Dass es nach außen hin sichtbar werden darf. Dass wir keine Religion sind, dass wir kein Glaubenssystem sind, sondern dass wir deine Kinder sind. Dass wir dein Besitztum sind aus dieser ganzen verdorbenen, schlimmen Welt heraus. So wollen wir dich bitten, dass du uns vergibst, da wo wir da hineingefallen sind und so viel zu gering denken, Herr, von dem, was wir sind und von dem, was du gewirkt hast und gemacht hast. Wir wollen bitten, Herr, nimm uns in deine Schule, lass es uns glauben, lass es uns sehen. Offenbare du dich uns, wir brauchen es. Aber wir wollen abschließen und dich über alles erheben und rühmen und preisen, denn es gibt nichts auf dieser ganzen Welt, was in irgendeiner Weise vergleichbar ist oder was man da daneben stellen kann und sagen, das ist so ähnlich. Herr, du allein bist Gott, du allein bist wunderbar und herrlich. Du bist würdig, dass wir uns um deinen Thron versammeln, dass wir alles, was je an Ehre uns zuteil geworden ist oder werden sollte, niederwerfen vor dir und sagen, du bist wunderbar, du bist Gott, du bist der Schöpfer, du bist der Erlöser, du bist der Erhalter, du bist alles in allem. Amen. Was haben wir uns da vorgenommen?